Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Frankfurter Buchmesse als Lesefest, so soll es sein in diesem Corona-Jahr, und das heißt vor allem abgespeckt. Heute wurden die Pläne vorgestellt, dazu gleich mehr hier bei Fazit. Kurzer Blick nochmal auf die Emmy-Verleihung in der letzten Nacht, wo Maria Schrader für die Serie Unorthodox einen Regie-Emmy bekommen hat. Wir schauen auch nochmal nach Ägypten, wo es nahe Kairo schon wieder einen Sensationsfund gegeben hat. Vom Ersatzlager für Moria heißt es schon jetzt, es sei total provisorisch, heillos überfüllt, zum Scheitern verurteilt. Aber wie sieht ein gelungenes Flüchtlingslager aus? Wie dauerhaft muss es sein? Das wollen wir in dieser Stunde ebenfalls besprechen. Nikolaus Bernau ist im Studio. Wir sprechen über Moria. Wohin mit den Flüchtlingen von Moria? Darüber wird seit dem Brand des Lagers sehr viel debattiert, aber auch über eine rasche Nothilfe vor Ort. Viele Flüchtlinge haben ja nicht einmal mehr ein Dach über dem Kopf. Wie sieht so ein Flüchtlingslager aus? Was muss idealerweise so ein Lager leisten und was verhindern? Nikolaus Bernau ist im Studio, habe ich schon begrüßt, unser Architekturkritiker. Das Interessante ist ja, dass gerade jetzt viele Flüchtlinge nicht in ein neues Lager gehen wollen, sondern endlich diese Insel Lesbos Richtung Festland verlassen. Für Sie bedeutet eben Lager bleiben müssen. Dabei steht ein solches Flüchtlingslager doch gerade für eine Übergangslösung.
Ja, im Grundsatz schon, und zwar eigentlich aus der Sicht so ziemlich aller Beteiligten, nämlich der Flüchtlinge, die eben hier aufgefangen werden und aus ihrer Sicht natürlich gerne irgendwann mal weiterreisen wollen in ein Land, in das sie dann eigentlich ankommen können, aber auch aus der Perspektive, sagen wir in diesem Fall, speziellen Falle der griechischen Regierung, aber eigentlich aller Regierungen, die solche Lager einrichten, oder der EU eben in dem Falle, die solche Lager an ihren Außengrenzen einrichtet, weil denen geht es darum, dort zu filtern, wer darf weiterreisen und wer soll möglichst zurückreisen. Das heißt, man braucht solche Punkte an den Grenzen, bei denen einfach die Kontrolle stattfindet. Aber es sollen ganz klar Projekte und Orte sein, die provisorisch sind. Die Journalistin Franziska Grillmeier hat das im Telefongespräch mit mir ganz wunderbar ausgedrückt. Sie hat gesagt, es ist eine Architektur der Abschreckung. Man soll hier gar nicht hin. Und auch die UNO hat jetzt gerade mitgeteilt, sie will auf keinen Fall, dass Moria wieder richtig aufgebaut wird als stabiles Lager.
In diesem abgebrannten Lager Moria haben die Geflüchteten ja inzwischen auch mehrere Jahre verbracht. Und doch war das ja alles andere als auf Dauerhaftigkeit angelegt.
Ja, das war ja ursprünglich schlichtweg eine Militärkaserne mit einer technischen Infrastruktur für etwa 2000 Leute. Also viel, viel kleiner als das, was dann dort entstanden ist. Nämlich ein Ort mit 20.000 Menschen teilweise. Auch mit einer technischen Infrastruktur, die eben nur für 2000 Leute angelegt war und nicht für 20.000. Also von Zu- und Abwasser und Müllversorgung und geordneten Wegen. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, wenn man unheimlich viele Leute auf einem Haufen hat, die müssen wissen, wo sie langlaufen können, dass sie nicht einfach ständig quasi über Zeltstühle stolpern. Das klingt jetzt erstmal vollkommen banal, ist aber eine ganz wichtige Angelegenheit. Und das gab es dort eben offensichtlich alles überhaupt gar nicht, sondern das Einzige, was dort an befestigten Orten oder an festen Häusern stand oder bis heute ja auch steht, sind eben die ehemaligen Militärkasernen. Und ansonsten gab es da, was auch Franziska Grillmeier nochmal bestätigt hat, gab es wirklich nur Zelte und Zeltplanen vor allem, die in den irrwitzigsten Kombinationen benutzt wurden, teilweise einfach an den Ölbäumen aufgehängt wurden.
Hat man ja auch in den Fernsehbildern in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen. Also kein Vorbild, ja. Frage liegt natürlich nahe, wie macht man es besser? Welche Erkenntnisse hat man denn so aus den Flüchtlingslagern, die teilweise Jahre oder sogar Jahrzehnte bestehen?
Ja, man hat einfach inzwischen eine riesige Erfahrung gewonnen, beispielsweise aus der ziemlich genau 100 Jahre zurückliegenden Vertreibung der Griechen oder der orthodoxen Christen, wenn man es genau nimmt, aus Anatolien und aus Kleinasien und der muslimischen Kreta und Thrakia aus dem heutigen Griechenland, wo eben dann plötzlich unglaubliche Menschenmengen sich bewegt haben. Und man musste sich auch fragen, wie bringen wir die unter? Und Griechenland hat sich damals und übrigens auch die Türkei haben sich entschlossen, erstmal bringen wir die Leute in den Wohnungen der Leute unter, die wir gerade vertrieben haben. Das war die eine Lösung. Und die andere war, wir bauen innerhalb von kürzester Zeit möglichst große neue Stadtviertel, die dann bis heute übrigens sehr gut zu erkennen sind, weil sie haben immer noch die Namen dieser alten Orte, aus denen die Leute gekommen sind. Aber die Leute wurden in dem Sinne zwangsassimiliert und zwangsintegriert. Das war übrigens auch der Weg, den Deutschland gewählt hat nach 1945 mit dieser riesigen Welle von 12 Millionen Flüchtlingen, die in ein völlig zerstörtes Land gereist sind oder reisen mussten. Und die wurden eben auch zwangsassimiliert, indem man sie verteilt hat über das ganze Land. Und man hat eben keine Flüchtlingsstädte zugelassen, sondern man hat Vororte gebaut. Da durften dann auch aus sentimentalen Gründen mal ein paar Städte umbenannt werden. Es gab dann auch Folklore-Festivals und alles Mögliche. Aber es gab eben nie die Möglichkeit für die Flüchtlinge, sich abzugrenzen und eine eigene Gesellschaft aufzubauen. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied zum Beispiel zu den Lagern in Palästina, die nach 1948 entstanden sind und die Sie gerade erwähnt haben. Das sind Lager, die sind bis heute stabil. Die wurden damals im Grundriss angelegt. Damals wurden auch Grundstücke zugeteilt den Flüchtlingen, die vor der israelischen Armee geflohen sind, nach Westjordanland, nach Jordanien, nach Libanon. Die haben Grundstücke bekommen und diese Grundstücke wurden hochbebaut, ohne dass sich irgendwie die technische Struktur verändert hat. Und das ist das zentrale Problem bis heute der ganzen Flüchtlingsgeschichte auch innerhalb des Palästina-Konflikts, dass eben diese Leute niemals eine richtige Stadt bekommen haben, aber andererseits immer in so einer Zwischensituation leben mussten. Also auch nicht die Rechte haben zum Beispiel, die mit einer Stadt immer verbunden ist und die Chance natürlich auf sozialen Aufstieg.
Also man könnte jetzt positiv sagen, Städtebau von unten, ja?
Das ist ja positiv sehr bedingt. Es ist eigentlich nämlich negativ. Es ist Städtebau von unten tatsächlich. Also man hat sich irgendwie arrangiert und irgendwie gebaut. Aber letztlich sind diese Sachen immer zum Nachteil der Bewohner ausgegangen. Das zeigt inzwischen riesige Mengen von Forschung, die in den letzten 20, 30 Jahren entstanden sind. Übrigens gerade von israelischen Forschern aus der besatzungskritischen Seite heraus. Und es hat sich eben gezeigt, dass diese Siedlungen vor allem dazu dienen, die Macht derjenigen zu befestigen, die davon profitieren, dass es den Konflikt weiter gibt. Zum Beispiel im speziellen Falle der Fatah oder der PLO oder der Hamas oder auch der israelischen Rechtsreaktionäre. Die alle profitieren ja davon, dass es diese Lager dort weiter gibt. Aber die Menschen selber profitieren eben überhaupt nicht davon, dass diese ganzen Sachen stabil geworden sind, weil sie keinen neuen Rechtsrahmen aufgebaut haben.
So eine Verstetigung des Temporären gibt es ja ganz oft zum Vor- oder Nachteil der Lagerbewohner. Die wissen ja, man könnte jetzt sagen, vielleicht am besten, wie sie sich organisieren. Also sind daraus auch schon gute Dinge entstanden, Strukturen?
Das ist oft so eine Perspektive, die man gerade aus dem Westen sehr, sehr viel liest. Nach dem, was man in den Berichten der UNO lesen kann, auch in den Berichten aus dem Deutschen Flüchtlingswerken etc., ist es genau das Gegenteil. Die Leute haben gar nicht die Macht, die haben gar nicht die Zeit. Sie haben auch nicht die Energie, sich selbst zu organisieren. Sondern sie sind darauf angewiesen, dass es andere tun. Wenn es eben nicht eine übergeordnete Institution tut, dann wenden sie sich an die Clan-Chefs oder an irgendwelche Macker, die sonst irgendwo vorhanden sind. Während ein geordnetes Lager sieht interessanterweise, und das ist der formale Aspekt, sieht eben auch ordentlich aus. Das sieht aus wie so eine römische Legionärsstadt mit geraden Straßen, mit genauen Orten. Wo gibt es Wasser? Wo kann man kochen? Wo haben Frauen und Kinder und Alte ihren Platz? Und zwar ihren geschützten Platz. Wo darf man wohnen? Wo darf man schlafen? Etc. Das hat sowas Militärisches, das Ganze. Aber Militärisches ist eben auch die Zusicherung von Räumen und damit auch die Zusicherung von Sicherheit. Und Sicherheit ist ein ganz zentraler Aspekt.
Und was kann man lernen daraus? Also heißt es, man muss feste Strukturen vorgeben oder feste Lager bauen?
Man muss im Grunde genommen in diesem Zwischenbereich bleiben, was die UNO eben auch gesagt hat. Man muss Ordnung schaffen, das ist ganz wichtig, weil Ordnung ist Sicherheit für die Menschen. Und die brauchen Sicherheit, um anzukommen und um sich auch zum Beispiel zu überlegen, wie soll ihre Zukunft denn jetzt wirklich aussehen? Das ist das eine. Dazu dienen dann eben doch provisorische Bauten, wie aus Holz, ja, wie man unendlich viel oft inzwischen entworfen hat. Also zusammenklappbare Gebäude gibt es ja, Zeltkonstruktionen, die sehr, sehr leicht sind, aber trotzdem eben sicher aussehen. Und ganz klar eine Ordnungsstruktur in der städtebaulichen Anlage und auch in der Architektur auf der einen Seite. Aber eben keine Verfestigung der ganzen Anlage zu einer eigenen Stadt, weil die wirkt auf lange Frist einfach nur destruktiv.
Über den Bau von Flüchtlingslagern sprach ich mit dem Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Deutschlands größte Kulturinstitution, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, steht seit Monaten unter Beschuss. Im Juli stellte der Wissenschaftsrat ihr ein vernichtendes Zeugnis aus, in dem fast kein Bereich unkritisiert blieb. Defizite beim Besucherservice, zu wenig Forschungsförderung und Digitalisierung, dysfunktionale Dachstruktur, tief gestaffelte Hierarchien, unklare Entscheidungsprozesse. Kurzum, großes Potenzial, aber das, was man wohl verkrustete Strukturen nennen würde. Starke Worte mit möglicherweise starker Wirkung. Schließlich kann Deutschlands Museumstanker Nummer 1 ja nicht einfach herumdümpeln. Wird die Stiftung in ihrer jetzigen Form aufgelöst? Darüber wurde heute im Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses diskutiert. Maria Osowski berichtet.
Geld allein reicht nicht, das braucht doch einen Plan. Der Wissenschaftsrat, vertreten durch Generalsekretär Thomas May, hat nochmal bekräftigt, dass die größte deutsche Kulturinstitution komplett neu gedacht und neu aufgestellt werden muss. Nur das Wort Zerschlagung in den Medien süffig kolportiert sei falsch. Per Video zugeschaltet mit sehr schlechter Tonqualität, aber klaren Worten, möchte May keine Zerstörung und auch keine Skandalisierung.
Wir wollen den unter diesem Dach zusammengeführten Einrichtungen die Chance geben, sich selber ein Stück weit nach außen erkennbar selbstständiger verhalten zu können, eine ausgeprägtere Entscheidungsautonomie zu bekommen und von daher aus diesem Verbund, so wie er gegenwärtig konzipiert ist, eher befreit denn zerschlagen zu werden.
Eine Reform der Stiftung mit ihren 2000 Mitarbeitern und den Hierarchieebenen, Präsident und Hauptverwaltung, Generaldirektionen und Direktoren, erscheint auch Gero Dimter, dem Vizepräsidenten, notwendig. Nur würde er gern das Dach erhalten, sei es auch als Serviceangebot, um alle Museen und Bibliotheken, Archive und die Forschung zu vernetzen.
Die Stärke schöpft sie gerade aus der Vielfalt ihrer Sammlungen und Bestände und aus der großen Bandbreite der in der SBK versammelten geisteswissenschaftlichen, kulturwissenschaftlich, sozialwissenschaftlich, musikwissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Disziplinen.
19 Museumsdirektoren haben in einem öffentlichen Brandbrief schon im August hier gerufen, nach dem Motto, wir wollen dabei sein, wir wollen mitsteuern, wir brauchen eigene Etats, wir wollen Personalhoheit, wir brauchen Planungssicherheit und zwar ab sofort, nicht erst in 5 Jahren. Matthias Wemhoff leitet das Museum für Vor- und Frühgeschichte.
Im Augenblick ist es so, dass die Aufgaben bei uns liegen, die Kompetenz vielleicht auch, aber die Verantwortung nicht, dass es also kaum Zeichnungsberechtigung gibt, keine Budgethoheit und ähnliche Punkte. Und der ganze Prozess muss sich daran messen lassen, wie weit es gelingt, nun wirklich Einheiten zu schaffen, die in einem hohen Maße selbstständig sind.
Das Problem, 16 Länder sitzen im Stiftungsrat. Es ist mühsam, sie alle unter einen Hut zu bekommen. Alle wollen, selbst bei geringer finanzieller Beteiligung, mitmischen. Was andererseits vernünftig ist, denn es geht um föderale Aufgaben in der Kultur, darum, zu viel Zentralismus zu vermeiden. Ein Großteil der Kosten für die Stiftung trägt der Bund. Den vertritt Günter Wienans, Abteilungsleiter bei der Kulturstaatsministerin. Schnell soll die Stiftung reformiert werden. Aber schnell ist relativ. Immerhin ist sie im Grundgesetz verankert und ihre Struktur komplett zu verändern, vielleicht gar das Dach abzuschaffen, das dauert.
Das Gesetz ist ein solches, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Und damit erklärt sich auch, dass dieser Prozess nicht von heute auf morgen geht, sondern ein Gesetzgebungsprozess, der dauert länger, der muss viel länger austariert werden, der muss auch mit den Ländern besprochen werden.
Wie geht's weiter? Eine Reformkommission wird Ende Oktober die Roadmap festlegen, die einzelnen Schritte. Letztlich sollen die Museen attraktiver werden, auch digitaler und selbstständiger. Warten wir es ab.
Das kann also noch dauern. Maria Osowski über die Schwierigkeiten einer Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Frankfurter Buchmesse, die findet in diesem Jahr, ja, wie bereits erwähnt, ohne Messestände statt. Und seit es bekannt ist, fragen sich natürlich die Leute, wie so etwas aussehen kann. Eine Messe ohne Stände. Heute wurden die Pläne vorgestellt. Es fielen immer wieder Zahlen, möglichst hohe natürlich, wie unser Korrespondent Ludger Fittgau berichtet. Aber auch zwei Worte, nämlich Lesefest und Digitalangebote.
Aus einem digitalen Salon der Hoffnung soll auch ohne klassische Hallenausstellung ein ermutigendes Signal für die Branche vom Main in die Welt gesendet werden. So will es der Frankfurter Buchmessenchef Jürgen Boos trotz der auch für ihn enttäuschenden Absage der Messestände vom 14. bis zum 18. Oktober.
Die Definition von Hoffnung ist der Zuversicht in das eigene Vermögen zu haben, mit der Krise gut umzugehen, neue Wege zu erdenken und umzusetzen.
Die Buchbranche habe im letzten Dreivierteljahr gezeigt, dass sie auf die Pandemie schnell reagieren konnte. Vom Lastenfahrrad mit den Buchhandlungen, die Literatur an die Kunden auslieferte, bis zu den neuen digitalen Plattformen, über die nun international Buchrechte verhandelt werden. Die Branche sei nicht lange tatenlos geblieben und wird nun auch entschlossen, den Termin der Buchmesse nutzen, um sich auszutauschen und etwa in 2 Internetstudios für das Lesen zu werben, verspricht Jürgen Boos.
Wir haben 70 Stunden Fachprogramm aufgesetzt, wir haben 22 Stunden Bookfest digital, das rund um die Welt geht auf 2 Kanälen, wir haben 80 Veranstaltungen hier in der Stadt an vielen Locations. Unser Ehrengast Kanada, der nicht reisen kann dieses Jahr, wird trotzdem viele Programm-Highlights beisteuern.
Nämlich 25 Lesungen und Diskussionsveranstaltungen wird Kanada anbieten. Die eigentlichen Geschäfte werden in diesem Jahr digital stattfinden, etwa über eine Internetplattform, über die Buchrechte gehandelt werden. Jürgen Boos.
Wir haben in den letzten Tagen begonnen, uns zu öffnen, tatsächlich unsere digitalen Plattformen. Und was mich sehr freut, dass wir jetzt über 2800 digitale Aussteller aus fast 90 Ländern bereits auf dieser Plattform haben.
Lesungen und Diskussionen über Livestreams im Netz, in ARD-Programmen sowie auf Arte. 77 Publikumsveranstaltungen an 35 unterschiedlichen Orten der Mainmetropole. Dieses Festival rund um das Buch soll auch ohne Messestände Lust aufs Lesen machen. Dazu wird es an vielen Veranstaltungsorten zum ersten Mal Büchertische geben. Rund 100 Autorinnen und Autoren werden Corona-gerecht hinter Plexiglas signieren. Tina Bernhardt, die dieses Lesefestival organisiert hat, nennt einige Namen beteiligter Autorinnen und Autoren.
Von den großen Namen, sage ich jetzt mal, ist dabei Linda Zerwakis, Jan Beiler, Ralf Kaspers, Erik Meyer, Frau Kroneschmalz ist dabei, Christoph Peters, der Andreas Steinhöfel, Margit Auer, Max Giermann, Max von Thun und natürlich nicht zu vergessen Dennis Ode und Rolf Bjerg, die beiden Nominierten für den Deutschen Buchpreis.
Auch wichtige politische Veranstaltungen der Buchmesse werden dieses Mal als digitale Formate angeboten, etwa der Weltempfang mit Diskussionsrunden zur aktuellen Menschenrechtslage vielerorts. Das diesjährige Motto lautet Europa Kulturen verbinden. Die Lage der Flüchtlinge auf Lesbos dürfte ein Thema sein. Das genaue Programm soll Ende der Woche bekannt gegeben werden. Lars Birkenbertsch aus dem Buchmessenteam hat gemeinsam vor allem mit dem Hessischen Rundfunk in der Festhalle auf dem Frankfurter Messegelände ein vielstündiges Programm auf die Beine gestellt. Bis zu 450 Menschen gleichzeitig können jeweils unter Hygienebedingungen teilnehmen. Etwa an einer Diskussionsrunde zur politischen Situation in Hongkong.
Samstagnachmittag wird es für das Wort und die Freiheit Free Hong Kong eine Schalte geben mit Joshua Wong. Und am Samstagabend werden wir live zu Gast haben Irvin Welsh und John Niven. Erstmals treten die beiden Giganten der schottischen Literatur auf deutschem Boden auf.
Zum 40. Geburtstag von Litprom, der Gesellschaft zur Förderung von Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika, wird am 12. Oktober die Aufzeichnung eines Symposiums ausgestrahlt, das nach der Rezeption afrikanischer Literatur in Deutschland fragt. Sehnsucht wecken nach Post-Pandemie-Nähe, das soll ein ganz anderes digitales Angebot. Sehnsucht nämlich nach dem nächtlichen Absacker mit Verlagskolleginnen und Kollegen an der in normalen Zeiten hoffnungslos überfüllten Bar des Hotels Frankfurter Hof. In einer Live-Schalte in diese Bar, die in Pandemiezeiten hoffentlich eher spärlich besetzt ist, wird die Buchmesse augenzwinkernd daran erinnern, was irgendwann in Post-Corona-Zeiten wieder möglich sein könnte in Frankfurt am Main.
Ludger Fittgau über die Pläne für die diesjährige Frankfurter Buchmesse.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der britisch-französische Schauspieler Michael Lonsdale ist tot. Er starb im Alter von 89 Jahren in Paris, wie mehrere Agenturen berichten. In seiner rund 60-jährigen Karriere trat Lonsdale in etwa 200 Filmen und Theaterstücken auf. International bekannt wurde er durch Rollen in Der Name der Rose von Jean-Jacques Annaud und dem James-Bond-Film Moonraker. Seinen Durchbruch schaffte Lonsdale 1968 mit 2 Filmen des Regisseurs François Truffaut, Die Braut trug Schwarz und Geraubte Küsse. Rund 6 Monate war das Taj Mahal in Indien geschlossen, jetzt ist es wieder geöffnet. Trotz steigender Corona-Zahlen kann das weltberühmte Grabmal wieder besucht werden. Zunächst sind 5000 Gäste pro Tag erlaubt. Früher kamen mehr als 4-mal so viele. Bernd Musch-Borowska.
Am Eingang statt langer Warteschlangen, Fiebermessen und Hände desinfizieren. Für den Zutritt zu dem aus weißem Marmor errichteten Bauwerk aus dem 17. Jahrhundert, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, gelten strenge Hygieneregeln und andere Corona-Beschränkungen. Selfie mit Maske, aber ohne die sonst übliche Menschenmenge im Hintergrund, die den Blick auf das berühmte Monument verdecken könnte. Die indischen Touristen am ersten Besuchstag waren begeistert. Unterdessen steigt die Zahl der Corona-Fälle unaufhörlich an. In Indien gibt es jetzt mehr als 5,4 Millionen bestätigte Infektionen.
Der Theaterregisseur Luc Percival zählt zu den diesjährigen Gewinnern des norwegischen Hedda-Preises. Der Belgier erhielt die renommierte Auszeichnung in der Kategorie Beste Regie. Damit wurde er für seine am norwegischen Theater in Oslo gezeigte Adaption des Romans Trilogien von Jon Fosse geehrt. Der Hedda-Preis gilt als wichtigste Auszeichnung des norwegischen Theaters. Percival arbeitete als Theater- und Opernregisseur an zahlreichen deutschen Bühnen. Über Jahre war er Oberspielleiter am Thalia Theater in Hamburg. Der Franz Kafka Literaturpreis geht in diesem Jahr an den tschechisch-französischen Schriftsteller Milan Kundera. Dieser sei aus dem Geist der tschechischen Kultur hervorgegangen und habe diese außerordentlich bereichert, erklärte die Jury in Prag zur Begründung. Kafka stehe ihm mehr als andere Schriftsteller nahe, habe der 91-Jährige erklärt, heißt es. Die Auszeichnung ist mit umgerechnet knapp 8.500 Euro dotiert. Kunderas Bücher, darunter Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt.
Ohne Streamingdienste und ohne Serienboom wäre vielleicht in einem deutschen Wohnzimmer heute Nacht nicht gejubelt worden. Da bekam nämlich Maria Schrader als Regisseurin der Serie Unorthodox einen Emmy für die beste Regie bei der Miniserie. Die Gala fand Corona-bedingt ja ohne Publikum statt und Jimmy Kimmel gab sein Bestes als Moderator, wie Katharina Wilhelm berichtet. Richtig groß abgeräumt hat aber die kanadische Comedy-Serie Schitt's Creek mit insgesamt 7 Emmys.
Moderator Jimmy Kimmel bemühte sich erst gar nicht, den Fakt zu beschönigen, dass Hollywood eine Preisverleihung mitten in einer Pandemie veranstaltet.
This has been a miserable year. This has been a year of division, injustice.
Es war ein schreckliches Jahr, voll von Spaltung, Ungerechtigkeit, Krankheit, Zoom, Schulunterricht, Katastrophen und Tod. Wir waren im Lockdown, wie Gefangene zu Hause in einem dunklen, einsamen Tunnel. Und was fanden wir am Ende dieses Tunnels? Unseren guten alten Freund, das Fernsehen.
Our old pal television.
Kimmel gelang es, den Spagat zwischen der bitteren Realität, die sich für viele Amerikaner gerade zwischen Pandemie, Arbeitslosigkeit und diversen Naturkatastrophen abspielt, und leichter Unterhaltung zu schaffen, zumindest zeitweise. Immer mit einem Seitenhieb auf die Trump-Regierung. Unter anderem, als er erklärte, dass man natürlich kein Publikum eingeladen habe, man befinde sich ja nicht auf einer Make America Great Again-Veranstaltung.
Of course I'm here all alone. Of course we don't have an audience. This isn't a MAGA rally, it's the Emmys.
Tatsächlich gab es nur wenige Gäste, die Kimmel immer mit einem Sicherheitsabstand begrüßte. Zu den übrigen, über 100 Nominierten, wurde live geschaltet. Einige saßen zu Hause in ihrem Wohnzimmer, andere veranstalteten kleinere Emmy-Partys mit ihren Schauspielkollegen. Den Gewinnern wurde die goldene Trophäe zum Teil von Fernsehmitarbeitern in einem Vollkörper-Sicherheitsanzug in Smoking-Optik übergeben. So viel Feierlichkeit musste dann doch sein. Ein Emmy ging dabei auch nach Deutschland an die Regisseurin Maria Schrader für ihre Arbeit an der Miniserie Unorthodox. Das ist unglaublich, die letzten Monate zu sehen, wie unsere Show durch die Welt gegangen ist und nun die Nominierung. Ich bin sprachlos. Bedankte sich Schrader per Videoschalte. Als beste Dramaserie wurde Succession ausgezeichnet, eine HBO-Serie. Als beste Miniserie die Comicverfilmung Watchmen. Für viele TV-Kritiker keine große Überraschung. Beide Serien waren im Vorfeld schon als Favoriten gehandelt worden. Zu den großen Gewinnern des Abends gehörte die Comedy-Serie Schitt's Creek, die in allen 7 Comedy-Kategorien gewinnen konnte. Miterfinder Daniel Levy bedankte sich euphorisch und bat das Publikum, wählen zu gehen, denn es gehe in diesem Jahr um viel.
And I just wanted to say, for any of you who have not registered to vote, please do so and then go out and vote, because that is the only way that we are going to have some love and acceptance out there.
Die anstehende Wahl, Rassismus und Polizeigewalt waren insgesamt ein großes Thema bei den Dankesreden. Einige Nominierte trugen auch T-Shirts mit dem Namen getöteter Schwarzer. Preisträger Mark Ruffalo, der für seine Rolle in der Serie I Know This Much Is True gewann, sagte in Bezug auf die US-Wahl: Wir haben einen großen, wichtigen Moment vor uns. Werden wir ein Land der Spaltung, des Hasses sein? Ein Land nur für bestimmte Menschen? Oder werden wir eins sein? Pandemie und Politik, das waren die Themen der Emmys. Zum Schluss fiel Moderator Jimmy Kimmel auch nicht mehr ein, als zu sagen: Wir sehen uns dann gleich bei der traurigen Zoom-Aftershow-Party. Leider gar kein so guter Witz, weil wahrscheinlich wahr.
Katharina Wilhelm aus Los Angeles. Die Pyramiden und Gräber aus der Zeit des alten Ägyptens sind auch 2.500 Jahre nach dem Untergang des Reichs immer noch und immer wieder für eine Überraschung gut, sei es eine geheime Grabkammer, die man Tutanchamun zuschreiben könnte, sei es ein Berg von Katzenstatuen oder wie jetzt insgesamt 27 Sarkophage, die man in Saqqara südlich von Kairo gefunden hat. Jürgen Striak berichtet.
Gut 20 Kilometer Luftlinie vom Kairoer Stadtzentrum entfernt Richtung Süden befindet sich inmitten von Feldern und Gärten das Dorf Mitrahina. Hier und in der Umgebung des Dorfes soll sich vor Jahrtausenden das antike Memphis befunden haben. Mehrere Jahrhunderte lang war Memphis die Hauptstadt eines Pharaonenreiches, das vor mindestens 5000 Jahren entstand, als Ober- und Unterägypten vereinigt wurden. Von Memphis zeugt heute noch die benachbarte Totenstadt Saqqara mit der berühmten Stufenpyramide, die als ältestes monumentales Steinbauwerk der Menschheitsgeschichte gilt. Hier in Saqqara haben Archäologen jetzt in einem Schacht 11 Meter unter der Erde 14 Sarkophage entdeckt. Bereits eine Woche zuvor verkündeten die Forscher die Entdeckung von 13 Sarkophagen. Auf Fotos von den insgesamt 27 antiken Fundstücken sind pharaonische Holzsärge zu sehen, die blau und braun bemalt wurden, unter anderem mit Hieroglyphen. Mustafa Waziri, der Generaldirektor des Nationalen Altertümerrates, schwärmte im ägyptischen Fernsehen von dem Sensationsfund. Die ersten 13 Sarkophage entdeckten wir im August und vor wenigen Tagen dann weitere 14. Sie sind alle in sehr gutem Zustand. Die Farben und die Inschriften sehen aus, als ob sie gestern erst auf die Särge gemalt wurden, obwohl dies vor rund 2500 Jahren geschah. Die Sarkophage sind versiegelt. Seit der Bestattung wurden sie offenbar nicht wieder geöffnet. Noch weiß man nicht, wer die Menschen waren, die in ihnen ihre letzte Ruhestätte fanden. Saqqara sei als Ausgrabungsstätte von enormer Bedeutung, betonte Mustafa Waziri. Im April 2018 haben wir dort mit den Grabungen begonnen und wir haben immer wieder ungewöhnliche Entdeckungen gemacht. Wir fanden Tiermumien, zum Beispiel von einem Tiger und einem Affen. Stücke, die für Aufsehen sorgten, weil man bislang nirgendwo auf der Welt solche Mumien fand. Funde dieser Art sind für Ägypten nicht zuletzt deshalb wichtig, weil sie auch im Ausland auf Interesse stoßen und den Tourismus ankurbeln könnten. Seit Beginn der Corona-Pandemie kommen kaum noch Urlauber ins Land. Und wenn doch, dann vor allem in die Badeorte am Roten Meer. Zum Beispiel nach Sharm el-Sheikh. Aus diesem Grunde wird dort der Ausbau des Museums forciert. Das Museum von Sharm el-Sheikh besitzt ja bereits 6000 antike Ausstellungsstücke, die bislang nirgendwo anders zu sehen waren. Und auch die außergewöhnlichen Tiermumien, die wir jetzt in Saqqara entdeckten, werden dem Museum von Sharm el-Sheikh überlassen und können dort dann bewundert werden.
27 Sarkophage hat man in Saqqara in Ägypten ausgegraben. Der Bericht war das von Jürgen Striak. Und wir schauen nach Wolfsburg, bekannt als Autostadt, bekannt auch für das Fähno, damals von der Architektin Zaha Hadid entworfen. Dann gibt es noch ein Kunstmuseum in Wolfsburg und auch einen Kunstverein. Aber ja, so richtig viel weiß man eigentlich nicht über diese Stadt. Was sich möglicherweise ändern könnte durch eine neue Kooperation von Kulturinstituten, die nun zum ersten Mal ein gemeinsames Magazin herausgegeben haben. Und dazu bin ich verbunden mit Andreas Beitin, Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Beitin, wie kam es denn zu dieser Kooperation und was genau treibt Sie alle an?
Ja, als ich vor 1,5 Jahren etwa nach Wolfsburg gekommen bin, um da meine neue Position am Kunstmuseum Wolfsburg zu übernehmen, hatte mir unser Geschäftsführer Herr Böhmer von dieser Sonderbeilage erzählt, die er vor ein paar Jahren mit Karlsruhe und Baden-Baden gemacht hat. Das war ein Verkaufsmagazin, wo aber auch sozusagen die künstlerischen Highlights der Region in Baden ja, wunderbar vorgestellt worden sind. Und da waren wir uns eigentlich einig, dass wir doch versuchen wollen, das eben auch für Wolfsburg und Braunschweig umzusetzen. Und insofern haben wir dann fast, kann man sagen, 1,5 Jahre lang uns gemeinsam mit den Partnern dafür eingesetzt, dieses Sonderheft, was jetzt vorliegt, realisieren zu können. Es ist ein einmaliges Heft, was eben der Monopol Kunstzeitung oder dem Kunstmagazin beiliegt, dem Cicero Magazin und jetzt letzten Samstag eben auch der FAZ in einigen großen Städten in Deutschland. Und das Ganze wurde redaktionell unabhängig von der Monopolredaktion unter Elke Buhr, der Chefredakteurin, alles umgesetzt. Und ja, insofern, ich meine, ich benutze dieses Wort wirklich selten, aber ich bin da wirklich ein bisschen stolz drauf, dass es uns gelungen ist, staatliche, städtische und eben auch private Institutionen zusammenzubringen, die gemeinsam an einem Strang ziehen, um eben sozusagen das Beste, was die Region an Kunst und Kultur zu bieten hat, dann in diesem Heft zu versammeln. Und es sind wirklich tolle, schöne Bildseiten geworden mit dem Lichtparcours in Braunschweig, aber auch die Häuser, die vorgestellt werden. Braunschweig hat ja natürlich mit dem Herzog-Anton-Ulrich-Museum ein wirklich ganz wunderbares Haus der alten Kunst. Sie hatten es ja schon genannt, in Wolfsburg haben wir ja diesen tollen Zaha-Hadid-Bau, aber auch unser Kunstmuseum ist von dem Architekten Schweger und Partner. Ist ja auch ein beeindruckendes Gebäude und ich freue mich sehr, dort tätig zu sein und vor allem, dass wir jetzt eben so mit diesem Heft fast deutschlandweit dann eben auch die Aufmerksamkeit auf die Region und auf die beiden Städte dann richten können.
So, und diese Kooperation, die für dieses Sonderheft jetzt zustande kam, geht die weiter über die Publikation des Magazins hinaus?
Also wir haben verschiedene Kooperationsprojekte noch mit dem Herzog-Anton-Ulrich-Museum laufen. Wir werden ganz intensiv uns um die Inklusion, um die weitere Inklusion bemühen. Wir wollen eine gemeinsame Broschüre rausgeben in einfacher Sprache. Auch das hat es noch nicht gegeben, dass es sozusagen städteübergreifend und institutionenübergreifend da eine gemeinsame Broschüre gibt, wo wir speziell eben auch Menschen ansprechen wollen, die vielleicht meinen, dass sie sich für Kunst gar nicht so sehr interessieren. Aber auch andere Kooperationen werden weiter folgen. Also da sind wir gleich doch sehr optimistisch, dass es jetzt nicht sozusagen nun einmalig bei diesem Sonderheft bleibt, sondern dass wir in Zukunft auch da mit anderen Partnern was zusammen machen werden.
Was kann man denn in der Kooperation so im Kulturbereich erreichen, was alleine schwieriger ist?
Naja, ich meine, wir alle als Museum, ich glaube, da spreche ich ja nicht nur für uns, sondern auch für andere Museen in anderen Orten, die vielleicht größer sind, wollen natürlich Besucher generieren. Natürlich ist aktuell ja auch gerade in Corona-Zeiten das Modell der Blockbuster auch schon sicherlich in Frage gestellt. Trotz allem wollen wir natürlich Menschen ansprechen. Wir wollen die Menschen faszinieren, dass sie in die Museen kommen und sich mit Kunst auseinandersetzen. Das ist natürlich, glaube ich, unser aller Verbindungsanliegen, um einfach auch mit den Mitteln der Kunst, also nicht nur tolle und nachhaltig wirkende ästhetische Erfahrung zu machen, sondern im Grunde genommen auch so ja, Bewusstseinssphären zu schaffen. Also das ist mir eben ganz wichtig, dass man eben mit Themenausstellungen die Aufmerksamkeit auf Dinge lenkt, die man vielleicht zunächst erstmal gar nicht als Kunstausstellungsbesucher erwarten würde, aber wo man im Grunde ja auf menschliche Verhaltensweisen oder gesellschaftspolitische Umstände gestoßen wird, die einem so im normalen Leben in Anführungsstrichen vielleicht gar nicht so bewusst sind. Und das, glaube ich, kann Kunst sehr gut leisten. Wie gesagt, in erster Linie steht natürlich die ästhetische Erfahrung und die künstlerische Qualität, aber ich bin da immer schon ein großer Fan gewesen und da, glaube ich, macht sich auch so ein bisschen meine Herkunft des ZKMs deutlich, wo ich 11 Jahre lang gearbeitet habe in Karlsruhe, eben das Interdisziplinäre, also die Verbindung von Kunst, Technik und Wissenschaft, also dass man eben auch über den Tellerrand guckt und nicht jetzt nur sich ganz streng auf die Kunst konzentriert, sondern eben auch ein bisschen weiterschaut und eben daraus das Beste herausholt, was man eben für die Kunst und eben die verschiedenen Institutionen erreichen kann.
So ein Magazin lädt natürlich auch ein, eine Stadt zu besuchen, die man vielleicht durchfahren würde mit dem ICE zum Beispiel, da dann einfach mal auszusteigen. Glauben Sie denn, Herr Beitin, dass diese mittelgroßen Städte, über die wir in Deutschland ja gar nicht so oft reden, dass denen noch so eine blühende Zukunft bevorsteht, jetzt auch gerade im Zuge, wo man die Immobilienpreise in den großen Städten vielleicht gar nicht mehr bezahlen kann und wo durch Corona ja auch so alles ein bisschen der Betrieb überall zurückgefahren ist?
Also das kann ich mir durchaus gut vorstellen. Und natürlich hat Wolfsburg immer so ein bisschen die Schwierigkeit, so relativ dicht vor Berlin zu liegen. Und natürlich sind viele Leute dann, wenn sie nach Berlin fahren, wollen sie dann dahin, weil sie sich da dann was anschauen können. Aber Wolfsburg liegt an einer der Haupt-ICE-Strecken. Wolfsburg liegt an einer der Hauptautobahnverkehrsadern. Also insofern ist es, glaube ich, relativ einfach und gut zu machen, da auch schnell mal einen Abstecher zu machen und so ein paar Sachen anzuschauen. Ich habe ja auch schon auch auf die fantastische Architektur hingewiesen, die wir in Wolfsburg haben. Also nicht nur von Zaha Hadid, sondern eben auch von das einzige, immerhin einzige Theater von Scharoun, was es in Deutschland gibt. Und von Alvar Aalto gibt es 3 Gebäude von dem berühmten finnischen Architekten. Also es gibt auch noch jenseits des Kunstmuseums und des Fenus natürlich auch noch vieles anderes zu entdecken. Und ich glaube, das kann man genauso auch logischerweise für die althistorische Stadt Braunschweig sagen. Also ich glaube, das ist schon eine große Vielfalt, die diese beiden Städte da bieten können.
Andreas Beitin, Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg, über die neue Kooperation von Kulturinstituten in der Stadt. Danke Ihnen für das Gespräch.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wir können mal wieder nicht alle erwähnenswerten Artikel erwähnen, aber auf keinen Fall unerwähnt bleiben soll der Nachruf von Willi Winkler auf die italienische Journalistin und Politikerin Rossana Rossanda in der Süddeutschen Zeitung, der mit den Worten anhebt: Wenn der Kommunismus sich noch an seine illegitime Herkunft aus der katholischen Kirche erinnern könnte, würde jetzt von Mailand bis Rom der gleiche Ruf erschallen: Subito Santa. In männlicher Form wurde so 2005 die sofortige Heiligsprechung von Papst Johannes Paul II. Gefordert. Ginge es mit rechten wie linken Dingen zu, müsste auch Rossana Rossanda, die Kommunistin mit dem Namen einer Korsarenbraut, auf der Stelle unter die Heiligen versetzt werden. Sie war vielleicht kein Papst, füllte aber das außerplanmäßige Amt einer Gegenpäpstin aus, eine gloriose Dissidentin, dabei aber glaubensstark bis zum letzten Atemzug. Sie verließ zwar, als es Zeit war, die Parteilinie, wurde aber nie schwach im Glauben an ihre Erlösungsreligion. Der Kommunismus mag sich geirrt haben, aber falsch war er nicht. Bitte sehr, so geht Feuilleton. Und keine Sorge, zwar bezirzt Winkler eingangs, wie gehört, durch gewaltige Assoziationen und fülligen Sound, aber im Weiteren breitet der SZ-Autor das Wirken der verstorbenen Gründerin der italienischen Tageszeitung Il Manifesto so kompetent aus, dass wir bedauern, sie zu Lebzeiten selten wahrgenommen zu haben. Ebenfalls erhellend, Paul Ingendeis Bericht über einen Klassenkonflikt in der Königsoper von Madrid, nachzulesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Am Vorabend der neuen selektiven Ausgangssperre, die laut Ingendey den ärmeren Vierteln des Südens der Stadt harte Corona-Beschränkungen auferlegt, die für wohlhabendere Zonen nicht gelten, trug sich Folgendes zu. Als Besucher der preiswerteren Oberränge des Teatro Real ihre Plätze einnahmen, um Verdis Maskenball zu sehen, mussten sie feststellen, dass zwischen den Sitzen nicht die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände bestanden. Unten dagegen, auf den 239-Euro-Plätzen der Feinen und Gepuderten, saß man in luxuriös lockerer Anordnung und lauschte dem Orchester beim Stimmen der Instrumente. Es gab Rufe und Proteste. Die Opernleitung sah sich genötigt, den Besuchern im Olymp per Durchsage anzubieten, ihre Tickets zurückzugeben. Manche Gäste taten es, andere protestierten weiter. Und wer das Opernmilieu kennt, weiß, dass sich gerade im Biotop der Gesangsliebhaber fieberhafte Leidenschaften zu entfalten pflegen. Wir erlauben uns zu spoilern. Der Protest der ärmeren Schlucker, sie riefen nach unten: Fuera, raus mit euch, erzwang nach einer Stunde den Abbruch der Aufführung. Der FAZ-Autor Ingendey, ob er live dabei war oder im Netz Videos studiert hat, bleibt unklar, schließt mit den Worten: Man hatte Verdi erwartet und bekam das Volk. Die Siege dieses Volkes, ach, sie sind kurzlebig. Aber als der Dirigent entnervt aufgab, war womöglich irgendetwas gewonnen, auch wenn keiner so recht sagen konnte, was. Jene, die täglich Metro fahren und um billige Tickets anstehen, könnten versucht sein, es die Stimme des Widerstands zu nennen. Wer das Thema Ungleichheit vertiefen will, lese Anna Meyers Buch »Die Elenden« oder zumindest die Kritik von Volkan A.R., der in der Tageszeitung Meyers Bekenntnis zitiert: »Es wirkt schnell peinlich, links zu sein. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist kaum möglich, von einer gerechteren Welt zu sprechen, ohne sich selbst dafür ein bisschen zu verachten.« Folgt man dem Taz-Autor A.R., liegt es an der latenten Selbstverachtung, dass Anna Meyer die Gründe der Ungleichheit nicht gründlicher hinterfragt, als sie es in »Die Elenden« tut. Aber auch das ist nachvollziehbar, beschwichtigt A.R. In einer Zeit, in der es als mutig gilt, sozialdemokratische Forderungen zu stellen, gelten jene als komplett verrückt, die mehr als das fordern. Volkan A.R. kanzelt die Autorin Anna Meyer also nicht ab, und das ist gut so, denn Cancel Culture ist das Ende der Aufklärung. So steht es in der Tageszeitung Die Welt über einem Artikel des Philosophen Julian Niederrümelin. Aber lesen Sie selbst. Unsere Zeit reicht nur noch für ein Wort. Tschüss.
Und es war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke Ihnen fürs Zuhören und gute Nacht.